Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft. Sie hören diese Episode nicht nur auf den Podcast-Playern Ihrer Wahl, sondern auch auf Radio Orange 94,0.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Courage, Mut zur Menschlichkeit.
Einen wunderschönen guten Abend hier im Wien-Museum. Ich bin der Mati Bunzler. Ich habe die Ehre und Freude, gemeinsam mit der Christina Schwarz dieses Museum zu begleiten. Und dieser heutige Abend ist einer dieser Momente, wo ich wirklich überzeugt bin, dass selbst in diesen schwierigen Zeiten gute Dinge passieren können. Weil neben mir sitzt jemand, ich bin sicher, Sie alle kennen sie, deshalb sind Sie auch hier, Judith Kohlenberger, die für mich wirklich der Inbegriff des Public Intellectuals ist. Und in einer Weise, wie für meinen Geschmack wir nicht genug haben in Wien und Österreich, aber das würde ich haben, ist so eine unglaubliche Freude. Und ich hab die korrekten Titel deiner Bücher, die es ja schon gibt. Grenzen der Gewalt. Gegen die neue Härte. Das Fluchtparadox. Und jetzt Migrationspanik. Und wir kennen dich alle, wir kennen dich aus verschiedenen Kontexten. Ich bin jemand, der ich versäume Wien heute nie. Ich schaue es mir entweder live an oder im ORF on, weil das sind unsere Nachrichten. Und was du dort schaffst, was du dort leistest, als engagierte Denkerin, ist, beeindruckt mich so zutiefst, weil du unter den ganz, ganz, ganz seltenen Leuten bist, die auf dem absoluten top-akademischen Niveau agiert. Und da muss man dazu sagen, es steht gar nicht in deiner Bio drin, aber dieses Jahr hast du dich habilitiert.
Keinen Satz gesagt und bekomme dauernd Applaus.
Und du leitest ein Institut für Migrationsforschung an der WU und viele Akademiker machen tolle Sachen, aber du, das ist bei dir einfach nicht alles. Und du machst das auch in couragierter, kluger, verständiger Weise für uns alle. Und das, also zuerst, also es ist einfach eine Ehre, mit dir hier zu sitzen, weil ein neues Buch von dir ist immer ein Ereignis und ja, und heute ist eben die Präsentation.
Vielen, vielen Dank. Danke sehr. Und es ist mir eine ganz große Ehre, dass ich das erste Mal die Erstpräsentation, heute ist wirklich die Erstpräsentation, Premiere des Buches im Wien-Museum haben darf. Ich sitze hier, wo schon mal der Timothy Snyder gestanden ist. Also das ist für mich auch eine große Auszeichnung und deshalb vielen Dank an dich, ja. Mati, dass du sofort zugesagt hast.
Und beim Timothy Snyder waren fast so viele Leute wie heute.
Der war nicht so oft in Wien heute, der Timothy Snyder.
Das war zu seinem Nachteil. Richtig. Ja? Das ist richtig. Und auch danke an den Picus Verlag und an Picus Konturen, weil ja, ihr seid ein toller Verlag und dieses Buch ist ein Geschenk für uns alle. Und ja, ich habe einige Fragen, die muss ich einfach und dann werden wir gleich ins Publikum gehen, weil hier sind so viele Leute, viele kennst, glaube ich, du, kenne ich, die Teil dieses Gesprächs sind, weil es ist natürlich ein Gespräch über, in welcher Situation sind wir und was ist zu tun. Ich meine, das kann man, glaube ich, ja, alle deine Bücher sind im Grunde ein Versuch, die Gegenwart analytisch zu begreifen und auch uns allen Orientierungshilfen zu geben, wie wir uns positionieren könnten. Aber ich muss über Simon reden.
Naja. Ich befürchte.
Wer weiß schon, wer Simon ist, obwohl er oder sie das Buch nicht gelesen hat? Ja. Also ich habe das Buch übers Wochenende gelesen und ich meine, ganz abgesehen von, wie toll du das alles geschrieben hast, es ist auch effektiv, es ist im textlichen Sinn, ist es auch, ich meine, dieses Buch für mich hat zwei Themen. Das eine ist das Thema der Migrationspanik und das andere ist das Thema, wie gehen wir mit den vielen Mitmenschen um, die Dinge, die wir für vollkommen selbstverständlich halten, einfach nicht sehen. Also wer ist Simon?
Ich bin total bei dir, genau diese zwei Ebenen hat das Buch. Ich würde die zweite Ebene vielleicht sogar noch einen Ticken allgemeiner formulieren. Wie gehen wir miteinander um? Ganz, ganz allgemein. Weil ehrlicherweise, dieser Simon, den gibt es wirklich, mehr dazu in Kürze, der muss ja mindestens genauso viel Komplexitätskompetenz und Ambiguitätstoleranz aufweisen wie ich, weil er als FPÖ-Wähler muss sich mit einer Migrationsforscherin verstehen. Also nicht nur ich mache ja diese, unter Anführungszeichen, Leistung oder dieses Entgegenkommen, sondern das passiert ja von der anderen Seite auch. Das möchte ich sagen, also damit wir nicht diesen einseitigen Blick haben. Und vielleicht haben es einige hier im Raum mitbekommen, es gab vor ein paar Wochen im Standard-Album einen Vorabdruck von genau dieser Begebenheit, wie ich den Simon kennengelernt habe und wie wir uns angenähert haben und wie wir unsere Freundschaft definieren. Und ich habe auf diesen Vorabdruck so viele E-Mails bekommen wie noch nie und vor allem so viele inhaltlich profunde E-Mails, wo ganz, ganz viele Menschen aus unterschiedlichen Bereichen geteilt haben, ich habe auch so einen Simon in meinem Leben. Also nicht alle haben ihn auf einer Dating-App kennengelernt, muss ich auch sagen. Ja. Es gab auch einige Menschen, die angezweifelt haben, dass es diesen Simon gibt und der wäre so schematisch und stereotyp dargestellt, dass es den gar nicht geben kann. Darüber hat sich der echte Simon sehr amüsiert, weil ich habe ihm das alles weitergeleitet. Er heißt nicht Simon, aber sonst sind fast alle Details in dem Buch korrekt. Wir haben ein paar Aspekte verfremdet, damit man ihn nicht erkennt. Was übrigens auch natürlich tief blicken lässt, dass jemand einerseits sehr laut und durchaus überzeugt seine Meinung im persönlichen Austausch vertritt, aber dann doch nicht mit dieser Meinung ganz nach außen treten will. Ja, das ist ja auch eine interessante Ebene. Aber mir war vor allem wichtig, und das war für mich auch ein wichtiger Lernprozess in dem Aufbau dieser Freundschaft, mittlerweile würde ich es auch als echte, genuine Freundschaft bezeichnen, und ich hoffe er auch, dass dieser Simon in vielen Charakteristiken ja nicht dem Bild eines klassischen FPÖ-Wählers entspricht. Und ich glaube, dem Bild eines klassischen FPÖ-Wählers, das viele Leute haben, die vielleicht in solchen, würde man von außen sagen, Blasen wie ich unterwegs sind. Ja, im Elfenbeinturm, im Akademischen, vielleicht eher mit liberal, progressiv denkenden Menschen, wenig Anknüpfungspunkte oder Austauschpunkte mit Menschen, die rechtspopulistisch wählen. Und da stellt man sich dieses Wählerpotenzial vielleicht so vor, wie es Hillary Clinton einmal sehr unglücklich formuliert hat, die Deplorables, die Abgehängten, ja, die irgendwie von ökonomischen Abstiegsängsten betroffen sind, die irgendwie die Globalisierungsverlierer sind, die halt nicht mithalten konnten mit der rasanten Entwicklung der Zeit und deshalb aus rein ökonomischen Gründen oder vor allem ökonomischen Gründen rechtspopulistisch bis hin zu rechtsextrem eingestellt sind. Und ich glaube, diese Erzählung, das stimmt in Teilen, zeigen die Daten auch teilweise. Ehrlicherweise sind wir aber, leider muss man sagen, in der Entwicklung und in dem, was ich als eine beginnende oder in Teilen auch schon weiter um sich greifende autoritäre Wende bezeichne, sind wir schon viel weiter vorgedrungen. Und dieser Simon ist einer, der nach vielen Gesichtspunkten, könnte man sagen, auf die Butterseite des Lebens gefallen ist. Der hat einen akademischen Abschluss von einer öffentlichen Universität in Österreich. Er lebt mittlerweile in einer europäischen Metropole. Er chattet regelmäßig in andere. Er ist auch kein Incel, wie man meinen würde. Er ist groß, blond, muskulös. Meine Mama kann es bezeugen, die hat ihn sogar einmal schon getroffen. Also er ist jetzt irgendwie nach allen Parametern, hätte der keinen Grund, sich abgehängt zu fühlen oder irgendwie als Verlierer, ja, oder als derjenige, dem jetzt irgendwas weggenommen wird, weil der hat eh alles. Ja. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu beachten, dass neben diesen ganzen sozialen Fragen und natürlich auch Verteilungsfragen, die wir auf jeden Fall adressieren müssen, wenn wir dieser autoritären Wende Einhalt gebieten wollen, dass da schon noch ein Ticken mehr ist. Dass es da auch einerseits um Fragen von Männlichkeit geht, absolut, das würde ich so sehen, dass es da auch um einfach eine kulturalisierte Ebene geht. Ja, also viele der Dinge, die er denkt oder die er vertritt, die sind einfach, und das muss ich so klar sagen, rassistisch. Und das kann man nicht durch ökonomische Abstiegsängste irgendwie wegreden oder kleinreden. Und da ist die Frage, wie ist das passiert? Und ich habe da viel gelernt in dieser Auseinandersetzung, weil interessanterweise gibt es einerseits einige Brüche in seiner Biografie, die darauf hindeuten, dass da vielleicht auch Gefühle oder Erfahrungen von einer ganz großen Einsamkeit entstanden sind, obwohl man mitten unter Menschen ist, mitten im Ort des Geschehens ist. Da habe ich mich sehr an Hannah Arendt zurückerinnert gefühlt, die ja schon vor mehr als 50 Jahren festgehalten hat, die politische Einsamkeit, dieses Gefühl, nicht dazuzugehören, irgendwie falsch zu sein, ja, das ist das Einfallstor für die Despoten, für die Autokraten dieser Welt. Ja. Das hat, befürchte ich, ganz intuitiv auch ein Donald Trump erkannt, weil er Donald Trump macht eine Sache sehr richtig, und das habe ich durch den Simon verstanden. Der gibt dir das Gefühl, egal wie du drauf bist und was du tust, du bist absolut richtig. Ja, du musst dich nicht dauernd zwangsoptimieren, wie dir in sozialen Medien vorgehalten wird. Du musst nicht deine sozusagen traditionelle Männlichkeit zurückschrauben oder anders sein, anders denken, dich zurückhalten, dich ändern. Du musst dich nicht schämen dafür, dass du fliegst, dass du Fleisch isst, dass du, ich weiß nicht, rüppelhaft bist. Alles ist okay. Du bist okay, so wie du bist. Und dieses Gefühl bekommt ein Simon offenbar nirgendwo anders als bei einem Donald Trump, bei Rechtspopulisten, bei sehr stark autoritär eingestellten Kräften. Ich habe doch eine Ableitung, weil ich habe beschlossen, ich kann dir schon, ohne dass ich alles gut heiße, was du sagst, das Gefühl geben, als Mensch bist du okay für mich. Und das, glaube ich, hat funktioniert. Es hat noch nicht so weit funktioniert, dass der beim nächsten Mal nicht wieder FPÖ wählen wird. Das, so weit will ich gar nicht gehen, dazu kommen wir vielleicht noch. Aber ich glaube, das Radikale, was ich ihm anbieten konnte, und er mir ehrlicherweise auch, ist dieser zutiefst ehrlich gemeinte Zugang, ich sehe dich als Mensch und ich nehme dich auch in deiner Menschlichkeit an. Und diese Unterschiede, die uns trennen, die sind nicht bedeutungslos, aber die bedeuten umgekehrt auch nicht alles. Und das ist, glaube ich, diese feine Linie, eine Gratwanderung tatsächlich auch im alltäglichen Austausch, die aus meiner Sicht aber immer notwendiger wird. Die werden wir gehen müssen, weil was ist die Option, nicht? Ich meine, wir hatten letztens bei Kanzlerumfragen, Sonntagsfragen, glaube ich, war der Herbert Kickl schon einmal bei fast 40%. Ja, mit 40% der österreichischen wahlberechtigten Bevölkerung wollen wir nicht mehr reden. Da wollen wir uns moralisch überhöhen und sagen, mit denen nicht, mit denen haben wir nichts zu tun. Das weiß ich nicht, ob das eine gute Option ist und ob das uns alle als Gesellschaft weiterbringen wird. Und letzter Punkt noch, mir ist ganz wichtig zu sagen, im höchstpersönlichen Austausch mit Wählern oder mit Menschen, die vielleicht den Populisten oder sogar ganz extremen Standpunkten zugeneigt sind, das ist das eine, der persönliche Austausch. Das andere, und da würde ich schon eine starke rote Linie ziehen, ist Proponenten, Repräsentanten solcher Parteien oder sogar ganz extremer Initiativen und Organisationen wie den Identitären eine Bühne zu geben und eine Öffentlichkeit zu geben. Weil da ist die Forschung auch sehr klar, dass führt in den allerseltensten Fällen zu einer Entzauberung der Rechten, sondern im Gegenteil, das legitimiert sie, das macht sie salonfähig. Also ich glaube, diese Unterscheidung ist auch noch einmal sehr, sehr wichtig zu treffen und wie gesagt, die ist sogar durch die politwissenschaftliche Forschung gestützt.
Also die Unterscheidung zwischen auch Menschen als politischen Akteuren und Menschen, die verschiedenen politischen Akteuren zuhören und sie verwenden. Ich meine, als ich das gelesen habe, ich versuche es natürlich zu reflektieren, in was wir hier probieren, und es ist was du, worüber du schreibst und was du auch erlebst in dieser einen Beziehung, ist so viel schwerer, als man glaubt. Also es ist, ich glaube, viele von uns haben ab und zu irgendwie eine Tuchfühlung in diese Welt. Aber wirklich genuine Kontakte, am ehesten noch im familiären Bereich, aber oft sehr schmerzhaft. Also ich fand das extrem auch berührend. Und ich habe mich gefragt, ob Simon hier ist, aber ich will ja gar nicht...
Er wäre gern hier gewesen, er ist in einer europäischen Hauptstadt, wo er für einen multinationalen Konzern sehr viel Geld verdienen muss, soll ich sagen. Aber Globalisierungsverlierer, ne? Wenn er das jetzt hören würde, wäre er böse.
Okay, na gut, dann sage ich nichts mehr. Zu der zentralen These, also natürlich eine sehr dialektische im Endeffekt, weil... Der Untertitel Abschottungspolitik bringt genau das Gegenteil, produziert genau das Gegenteil davon. Und auf der einen Seite intuitiv richtig, auf der anderen Seite sehr überraschend. Und was ich an deiner Arbeit so schätze und dass du uns ungefähr die Eckpunkte des Arguments, es ist, du bist Empirikerin, also du hast diese zentrale These, was die ganz konkreten Folgen sind, hast du in einer sehr, sehr breiten Datenset mit allen möglichen, auch aus allen möglichen Teilen der Welt erforscht. Warum funktioniert das sozusagen nicht?
Vielleicht in ganz kurzen, prägnanten Schritten, was genau ist denn diese Migrationspanik überhaupt? Ich möchte es an einem Beispiel festmachen. Wir haben seit vielen Monaten, seit mehr als einem Jahr, sinkende Asylantragszahlen in ganz Europa, vor allem in Österreich. Wir haben derzeit in Österreich den niedrigsten Stand in der Grundversorgung, also die wenigsten Flüchtlinge in der Grundversorgung seit über 10 Jahren. Ja? Wenn wir jetzt aber eine Stichprobe machen würden, rausgehen würden auf die Straße am Karlsplatz und ganz zufällig 10 Menschen befragen würden, so traue ich mich wetten, dass mindestens 5 davon oder mehr sogar sagen würden, auf die Frage, haben wir derzeit eine Migrationskrise, werden die Grenzen überrannt, sagen würden, ja, es sind zu viel da, das geht nicht mehr, das ist zu viel, es muss sich was ändern. Und das beschreibt den Kern schon einmal das, worauf diese Migrationspanik abzielt, nämlich diese Entkoppelung von Migrationsrealität, einem de facto Migrationsmanagement, das auch stattfindet, und der Migrationsdebatte. Und diese Kluft geht immer weiter auf. Und diese Migrationspanik beschreibt deshalb im Kern erstens einmal, dass Migration als Krise gesehen wird, als Dauerkrise, als chronischer Krisenzustand und eine Ausnahmesituation. Zweitens folgt daraus, diese Ausnahmesituation gilt es wieder in den Normalzustand zurückzuführen und das ist dann folgerichtig ein Zustand mit gar keiner Migration oder gar keiner regulärer, irregulärer Migration, nicht? Also das ist ja auch in dieser Formel des Bundeskanzlers Null Toleranz, bedeutet ja auch irgendwo null irreguläre Zuwanderung, vulgo illegale etc. Und die dritte Ableitung, die dahinter steht, ist denn, warum ist das notwendig, dass wir das tun? Weil ja Migration unsere Demokratie gefährdet, unsere Sozialsysteme überlastet, zu Überfremdung führt und so weiter. Und dadurch kommt es zum Aufstieg rechter autoritärer Kräfte. In Österreich wäre das die FPÖ, in Deutschland die AfD etc. etc. Weil einfach zu viel Zuwanderung da ist. Also die Flüchtlinge in dieser einfachen Gleichung sind schuld am Aufstieg der FPÖ. Die Ausländer sind schuld am Ausländerhass. Ja? Und deshalb müssen wir härter werden, damit wir eben unsere Demokratie retten. Und da ist es wichtig, die gegenteilige Lesart dem entgegenzusetzen, die, wie du richtig sagst, auch empirisch fundiert ist, nämlich weil wir immer härter geworden sind, weil wir diese Rhetorik, aber auch die politischen Maßnahmen und vor allem die grenzpolitischen Maßnahmen übernommen und umgesetzt haben, die eine FPÖ, eine AfD, die Republikaner unter Trump und so weiter gefordert haben und weil wir uns dadurch gewöhnt haben an eine Brutalisierung der Grenze, an um sich greifende Gewalt, an nicht geahndete Rechtsbrüche, also sozusagen eine Erosion der Rechtsstaatlichkeit, die an den Grenzen begonnen hat. Das erst hat den Aufstieg autoritärer Kräfte ermöglicht, weil wir uns gewöhnt haben an diese harte Hand, dieses harte Durchgreifen, ja, Null Toleranz, starken Mann an der Spitze. Und dadurch erst kam es zum Aufstieg rechter, autoritärer, illiberaler und im Kern auch antidemokratischer Kräfte. Und die Panik erfüllt natürlich die Funktion, dass sie erstens mal den Blick vernebelt, für immer mehr Abschottung sorgt, die wiederum mehr Panik eigentlich generiert, weil wir müssten ja wohl keine Mauer um uns bauen, im physischen, tatsächlichen Sinne wie auch im übertragenen Sinne, wenn nicht das, was hinter dieser Mauer steht, brandgefährlich für uns wäre. Und daraus folgt aber auch eine Politik, die uns vor dieser vermeintlich größten Gefahr der Migration schützt. Ja, das ist eine Politik, die ich natürlich am leichtesten mit autoritären, mit illiberalen, mit antidemokratischen Kräften haben kann. Und dadurch wird aber sukzessive auch ermöglicht, dass andere Grund- und Freiheitsrechte, die vielleicht am Anfang noch verwandt sind mit der Grenz- und Migrationspolitik, aber immer weiter davon abkommen, auch immer weiter beschnitten werden. Ich glaube, das Paradebeispiel in Zeiten wie diesen sind die Vereinigten Staaten natürlich, wo wir ganz deutlich sehen, diese brutalisierte Grenzpolitik ist bei weitem nicht mehr an der mexikanisch-amerikanischen Grenze geblieben, sondern die greift ins Innere aus. Und diese Deportationen, die mittlerweile auch unter Staatsbürgern erfolgen, die haben natürlich massive Auswirkungen auf das gesamte soziale Gefüge in den Vereinigten Staaten, dass sie auch zersetzen. Und das ist das Demokratiegefährdende, wie wir sehen. Oder ich möchte ein aktuelles europäisches Beispiel geben. Das habe ich ganz zum Schluss, danke ans Lektorat, noch reinschreiben dürfen, weil das so akut war. Wir erinnern uns alle an die wirklich großartigen Studierendenproteste in Belgrad, die im März diesen Jahres stattgefunden haben. Und da hat die serbische Regierung zum ersten Mal verdeckt, muss man sagen. Es wurde dann aber auch aufgedeckt durch investigative Recherchen, Schallkanonen gegen Protestierende eingesetzt. Ja, also das ist sozusagen, wir wissen, Demonstrationsrecht ist ein hehres Gut in Demokratien und da hat man eben versucht, die Schallkanonen, die erzeugen Übelkeit, starke, manchmal Hörsturz oder Ohrengeräusche und einfach generell führt es dazu, dass sich Massen schnell auflösen, weil das unangenehm ist. Und dann hat man herausgefunden, diese Schallkanonen, die gegen diese friedlichen Studierendenproteste, gegen die eigenen Staatsbürger eingesetzt wurden, hat man vor einigen wenigen Jahren schon davor an der serbisch-kroatischen Grenze an Geflüchteten erprobt, getestet. Da hat es kaum jemanden interessiert, da hat es auch nicht in den nationalen Medien geschafft, weil erstens waren sie ja eh nur Flüchtlinge, zweitens können die nicht wählen und interessieren niemanden und eine Lobby haben sie auch nicht. Und das ist leider ein typisches Beispiel, das sehr gut illustriert, wie diese autoritäre Wende, aber auch die Erosion von Grund- und Freiheitsrechten beginnt. Das beginnt nicht bei dir, bei mir und auch nicht bei dir. Ja? Wir sind zu anerkannt, zu zugehörig, zu autochton, könnte man sagen, in dieser Welt oder in dieser Gesellschaft. Es beginnt geografisch an den Grenzen und es beginnt gesellschaftlich gesprochen bei den marginalisierten Gruppen, bei denen, die am Rand stehen, die eh keine Stimme haben, die keine Lobby haben, die keine Staatsbürgerschaft und keine Möglichkeit der Rechtsdurchsetzung haben. Und die bilden das Einfallstor für solche repressiven politischen Maßnahmen und für autoritäre Züge.
Ich möchte die nächste Frage, die wir alle haben und vielleicht machen wir es in den USA, weil da kann man leichter drüber reden, weil es ist doch relativ weit weg noch. Was soll man da tun? Und ich sage, ich meine, ich bin, wie manche wissen, ich habe 25 Jahre in den USA gelebt und ich bin in eine USA gegangen, das war 1990, in der es eine wirkliche Selbstverständlichkeit war, dass Amerika deshalb so großartig ist und es war immer das beste Land der Welt, aber es war das beste Land der Welt, weil die Besten aus der ganzen Welt dorthin gekommen sind. Und das war als Einwanderer eigentlich ein sehr schöner Gedanke. Jetzt Rassismus und so weiter. Es gab's alles, aber diese Grundidee, verkörpert in der Freiheitsstatue und so weiter. Also ich, 25 Jahre in dieser Welt zu leben und zu sehen, wie diese Selbstverständlichkeit sich total gedreht hat. Wenn du jetzt die Demokraten beraten müsstest, und ich frage es wirklich deshalb, weil da gibt es gerade eine hochinteressante, ich glaube sicher auch für deine Forschung, hochinteressante Debatte, was soll man tun, um diesem brutalen Regime, das du ja beschreibst und wir alle kennen, was soll man dem entgegensetzen? Da gibt es ja verschiedene Ausrichtungen, welche, und ich bin sicher, die meisten hier verfolgen diese grundsätzlichen Debatten, und dann können wir vielleicht näher zu uns kommen, aber... Was rätst du denen?
Ich bin dir sehr dankbar, dass du sehr früh in unserem Gespräch die Frage nach was tun wir stellst, ja, weil analysieren kann man viel, aber jetzt ist es natürlich, glaube ich, sind zu einem Zeitpunkt, wo man irgendwann sagen muss, genug Problemanalyse, jetzt nach vorne schauen und auch ins
Tun. Aber ich habe es nach Amerika gelegt.
Ja, genau. Das ist noch ein bisschen dringlicher, sagen wir es so. Wir haben zumindest Anfang diesen Jahres noch die Kurve gekratzt, schauen wir mal, wie lange. Also, ich möchte mal mit einer Vorbemerkung beginnen. Das, was du jetzt sehr richtig skizziert hast, gerade die USA leben davon, dass qualifizierte, aber auch weniger qualifizierte Menschen in das Land kommen und ihre Arbeitskraft teilweise sehr, sehr billig zur Verfügung stellen. Das ist eine Tatsache, die weit bekannt ist eigentlich, die aber einem Simon ziemlich wurscht ist. Ja? Genauso wie ihm egal ist, wenn du sagen würdest, ist das nicht super, jetzt kannst du überall syrisches Essen essen. Das isst er sogar, aber trotzdem ist er der Meinung, dass es zu viele Flüchtlinge gibt. Ja? Das heißt, da haben wir einen Disconnect. Ja? Da müssen wir auf einer anderen Ebene kommunizieren und da komme ich wieder auf neuere sozialwissenschaftliche Forschung zurück, die sehr deutlich sagt, Emotionen erreichen uns dort, wo es Fakten gar nicht hinschaffen. Das ist jetzt nicht unbedingt die beste Nachricht für eine Wissenschaftlerin, aber ich kommuniziere ja gerne auch auf der beziehungs- und emotionalen Ebene. Ich glaube, das ist wesentlich. Also es geht hier ganz stark um diese Kulturalisierung oder, wie ich es auch gerne ausdrücke, dieses Überfremdungsgefühl. Und das ist natürlich etwas, was wirklich mittlerweile sehr weite Teile der Bevölkerung erreicht hat. Also ich bekomme auch viele Zuschriften von Menschen, die sich als in der Mitte stehend, als konservativ, teilweise sogar als liberal bezeichnen und die doch sagen, ich erkenne meine Stadt nicht wieder. Das Stadtbild hat sich verändert. Das Land ist fremd geworden. Deshalb verfängt ja auch ein Slogan von Trump, Make America Great Again. Also so wie früher soll es wieder werden. Sehr gut. Und was da dahinter steht, sind einmal zwei Ebenen. Das eine ist, dass man natürlich schon, glaube ich, anerkennen muss, dass dieses Ideal von Zugehörigkeit, das in Österreich, aber auch in vielen anderen Ländern vorherrschend ist, weiterhin stark völkisch geprägt ist. Und hinter einer Aussage wie das Stadtbild verändert sich, es wirkt so fremd, steht natürlich auch die Tatsache, dass egal wie gut sich dieser syrische Flüchtling hier integriert und arbeitet und Deutsch spricht und Sitten und Gebräuche annimmt, die Hautfarbe wird er nicht ändern können. Und die macht aber was am veränderten Stadtbild. Das ist auch etwas, was wir thematisieren müssen. Was genau ist das Ziel oder der Anspruch, die Forderung von Integration? Ist es vielleicht Assimilation? Wie sehr gestehen wir dem anderen das Anderssein noch zu oder gar nicht? Ja? Diese Debatte haben wir unter Anführungszeichen nie geführt. Muss ich einschränkend sagen, es gab eine Partei, die diese Debatte sehr gut geführt hat. Das waren eben die Rechten und die Rechtspopulisten. Alle anderen Parteien haben diese Frage entweder komplett ausgeklammert oder, da muss ich einen Simon recht geben, mit der Nazi-Keule runtergeprügelt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht auch ein Teil dieses Arguments ein rassistisches ist. Nur das Problem ist, da müssen wir uns alle fragen, kommen wir weiter, wenn wir sagen, ist rassistisch, Punkt. Ich bin zum Schluss gekommen, na, außer dass ich mich selber darin bestätige, das ist jetzt urorg, was du machst und ich erhöhe mich moralisch, bringt es uns halt auch nicht weiter. Also können wir Räume schaffen, Orte schaffen, wo wir auch diese Debatten führen? Das haben wir nicht, das haben auch die Demokraten nicht gemacht tatsächlich. Und das Zweite ist vielleicht ein bisschen größer auf einer höheren Flugebene. Das Land ist mir fremd geworden. Ich habe ein Gefühl des absoluten umfassenden Kontrollverlusts. Ich komme gar nicht mehr mit. Ich möchte, dass es wieder so wird, wie es früher einmal war, auch obwohl es dieses früher vielleicht in dieser idealisierten Form gar nicht gab, aber egal. Dahinter steht natürlich die Tatsache, dass Migration auch im Rückspiegel jetzt der letzten 10 Jahre eine Krise oder ein krisenhafter Moment unter ganz, ganz vielen war. Es ist eine Art Prisma geworden oder Kristallisationspunkt, aber ehrlicherweise, was wir durchgemacht haben, kollektiv als Gesellschaft in den letzten 10, 15, 20 Jahren, das ist schon einiges. Eine Pandemie, wir haben jetzt Krieg in Europa, wir hatten viele Konflikte auch in weiterer und näherer Umgebung, wir haben den Aufstieg der künstlichen Intelligenz, eine Klimakrise am Horizont, die uns alle zum Brutzeln bringen wird, etc., etc. Ich könnte endlos weiterfahren. Und vor allem haben wir eine Welt, in der sich die Dinge immer rascher, immer rapider ändern. Ja? Der deutsche Soziologe Steffen Mau spricht von Veränderungserschöpfung. Ja? Das ist, finde ich, ein Gefühl, was man richtig innerlich spürt. Ja? Also egal, wie gut man geschlafen hat, man ist immer dauererschöpft, weil alles so schnell und so wild und so weiter. Und das natürlich kann ich jetzt als rechtspopulistische Partei, glaube ich, sehr gekonnt, kanalisieren in der Migrationsfrage. Der Grund, warum ihr alle euch so überfordert fühlt und der Grund, warum ihr den Eindruck habt, ihr habt keine Kontrolle mehr und die Welt verändert sich so rasch und warum es nicht mehr so ist wie früher, ist wegen diesen Ausländern, wegen diesen Flüchtlingen. Da fokussiere ich alles auf diese eine Frage und liefere gleich die simplistische Lösung mit, nämlich Festung Österreich, Grenzen dicht und dann wird es wieder wie früher, dann kommen wir wieder in ein Gefühl der Kontrolle. Wir haben derzeit, ich habe es am Anfang gesagt, die Gegenprobe, die können wir miterleben. Wir haben fast dichte Grenzen, weil einfach niemand aus unterschiedlichen geopolitischen Gründen kommt. Und trotzdem hat sich bei den allermeisten, kommt mir vor, kein Gefühl der zurückgewonnenen Kontrolle eingestellt. Oder hat sich die Migrationsdebatte entspannt? Oder hat jetzt ein Herbert Kickl weniger Zuspruch, obwohl viel, viel weniger Flüchtlinge Tag für Tag über die Grenze kommen? Also irgendwas in dieser Gleichung, weniger Flüchtlinge und dann gewinnt die FPÖ nicht mehr, stimmt nicht. Vor allem ist es keine Migrationsfrage, sondern eine Integrationsfrage, die aufsetzt auf eine lange Dauer, nämlich viele Jahrzehnte der durchgehenden, vor allem regulären Zuwanderung nach Österreich. Da würde ich schon zugestehen, sowohl in den USA, aber vor allem in Österreich, sind natürlich in der Vergangenheit auch Fehler oder Versäumnisse passiert in der Integrationspolitik, absolut. Aber um jetzt ein konkretes Beispiel zu nennen, jetzt komme ich doch schon nach Österreich, das Thema Schulen, das derzeit so hitzig diskutiert wird. Ehrlicherweise, wenn wir alle Flüchtlingskinder über Nacht, so wie sich's manche Parteien hier vorstellen, remigrieren, hätten wir dennoch kein perfekt funktionierendes Bildungssystem. Weil erstens mal haben wir viele Kinder der zweiten, dritten Generation, die eigentlich sträflich vernachlässigt wurden und die nicht die Bildungs- und Aufstiegschancen erhalten haben, die sie sollten, die auch strugglen in den Schulen. Und wir haben gleichzeitig den Druck von der anderen Seite, demografischer Wandel, der verschlafen wurde, immer mehr Pensionierungen im Lehrkörper, immer weniger Unterstützungspersonal, ein Lehrplan und ein Schulsystem, dass über Jahre nicht abgestimmt wurde auf die Realität einer Migrationsgesellschaft, die wir schon lange vor 2015 waren. Also viele Themen, wo Migration reinspielt. Ja, das will ich gar nicht negieren. Aber eher, glaube ich, wie ein Brennglas. Es macht die bestehenden Problemlagen, die da sind, noch einmal größer. Die würden aber auch ohne Migration da sein. Ja? Und das sind bildungspolitische Fragen, sozialpolitische, wohnungspolitische, gesundheitspolitische und so weiter. Wir tun aber so, als wären es grenzpolitische. Wir verschieben das Thema, verschieben dadurch auch die Lösungsansätze. Und deshalb wird als Maßnahme, um die Situation an den Schulen zu verbessern, die Familienzusammenführung ausgesetzt. Das ist unmittelbar, hat sich das, glaube ich, noch nicht ausgewirkt auf die Situation an den Wiener Schulen, vor allem deshalb, weil die Zahlen eh verschwindend gering waren. Aber es zeigt natürlich auch wiederum, wie ich mit dieser Migrationspanik vermeintliche Lösungen nur biete. Und das Brandgefährliche aus meiner Sicht ist daran, man erkennt ja immer wieder, wie wirkungslos oder effektlos all diese politischen Vorschläge sind. Und je öfter man diese Erfahrung macht, es hat begonnen mit, wir schließen die Balkanroute und Sperrangelweit offen ist sie geblieben und so weiter und so fort. Je öfter das passiert, desto mehr kommt es zu diesem umfassenden Vertrauensverlust in die Handlungsfähigkeit der Politik, der etablierten Politik, und irgendwann einmal sage ich jetzt radikale Lösung, jetzt reicht's aber, ja. Und dann ist es natürlich auch eine Form der Proteststimme, die hineinspielt.
Ich habe so viele Fragen noch, aber ich weiß, dass Sie auch ganz viele Fragen haben. Ich werde mal, Tanja, kommst du mit dem Mikro? Super, hast du schon oder du holst es gerade? Ich sehe da eine Hand. Ich sehe zwei. Wir werden eine Fragerunde machen und dann noch eine Abschlussrunde. Der Plan ist, dass wir um 9:30 hier fertig sind und dann geht's ja weiter. Das Café ist offen. Bücher können gekauft werden. Bücher können signiert werden. Selfies können gemacht werden. Ja, Tanja, hast du das? Ah, sehr gut. Bitte.
Dankeschön. Wenn Trump und FPÖ den Männern eine nicht einfache, aber simple Männlichkeit anbieten, was bieten die dann den Frauen an?
Sammeln. Bitte, ja, mach mal vielleicht drei und dann ist das okay? Judith, schreib mit.
Vielen Dank. Mich interessiert sehr, was die Rolle der Medien in dem Ganzen ist, weil ich über diesen Sommer gar nicht so als Projekt, sondern mehr zufällig alle Sommergespräche geschaut habe. Und das Sommergespräch mit Kickl wurde eingeleitet mit der Frage, ob das eine strategische Entscheidung gewesen ist, nach dem Nicht-Kanzler-Werden sich aus der Öffentlichkeit ein bisschen mehr zurückzuziehen. Und Kickl meinte, und ich habe richtig Gänsehaut bekommen, na, ich war nicht so sichtbar in den Medien, die Sie konsumieren. Das heißt, ich habe dann begonnen, so drüber nachzudenken. Ich bin auch Kulturwissenschaftlerin. Was ist die Rolle von Servus-TV, von FPÖ-TV? Wie wird eigentlich kommuniziert und wie schaffen wir diese Räume der Verbindung, die du immer ansprichst, wenn wir in unterschiedlichen Medienwelten leben, wo jetzt zum Beispiel mit KI-Zusammenfassungen auch nicht mehr weitergeleitet wird auf Google, auf die Seiten von Zeitungen und so. Also genau, wie spielen diese Umbrüche da rein?
Danke. Eine Hand da links hinten, das ist dann die dritte Frage und dann machen wir mal drei Antworten. Das sind natürlich wunderbare Fragen.
Grüß Gott, mein Name ist Frau Hohule. Hallo. Hallo Judith. Ich bin ein super Beispiel. Ich bin eine Migrantin, eine vertriebene Person. Ich arbeite als Lehrerin in einer Volksschule und ich bin immer wieder damit konfrontiert, dass mein Name zu schwer auszusprechen ist, mein Nachname. Ich fühle mich manchmal sehr unwillkommen. Ich bin angehende Gerichtsdolmetscherin. Was kann ich noch mehr machen? Ich glaube, ich habe mich in meinem Leben noch nie so angestrengt und mich so weiterentwickelt wie in diesen 3,5 Jahren, um meinen Lebensstandard so zu leisten, wie ich das zu Hause hatte. Und trotzdem funktioniert es nicht. Trotzdem ist es zu wenig.
Wichtige Fragen.
Ich fange von hinten an, ja. Also Alice, ich kann dir sagen, du bist zu gut integriert. Das ist dein Problem. Und das kann ich dir sogar zu gut, weißt du, ich kann dir das sogar empirisch herleiten, ja. Na, das ist genau das. Also wir erinnern uns alle an die vorherige Justizministerin, die, glaube ich, auch relativ gut integriert war und dennoch eine Welle von Ablehnung bis hin zum regelrechten Shitstorm abbekommen hat. Aber was soll sie noch anders machen? Ihre Herkunft kann sie nicht ändern. Und das ist etwas, was wir in der Forschung als Integrationsparadox bezeichnen, dass tatsächlich wenn Migranten, wenn Geflüchtete dieses Integrationsgebot, die Sprache möglichst gut lernen, Leistung zu bringen, nicht Integration durch Leistung, das war mal ein Motto, ja, sich zu bilden, den sozialen Aufstieg zu schaffen, den Bildungsaufstieg zu schaffen und so weiter. Dadurch natürlich auch sichtbarer werden in der Gesellschaft, auch Positionen einnehmen, wo sie Geld, Macht, Gestaltungsmacht haben, dann erst recht und meistens noch viel mehr Ablehnung erfahren, als wenn sie ganz unsichtbar bleiben. Die kopftuchtragende Putzfrau, die gibt seit Jahrzehnten in dem Land. Die hat nie jemanden interessiert, weil die hat an den Tagesrandzeiten die Büros sauber gemacht. Die war wirklich nicht sichtbar und die war vor allem gesellschaftlich, politisch nicht sichtbar. Eine kopftuchtragende Lehrerin, Kindergartenpädagogin, Kulturschaffende, Managerin, die sorgt für Diskussion, weil die ist sichtbar und die fordert auch was ein. Und die kann auch was und die sorgt auch natürlich für gewisse Bedrohungsgefühle, vielleicht auch Verdrängungsgefühle, die da entstehen. Und das sehen wir immer wieder, dass paradoxerweise besonders gute Integration dann auch nicht das liefert, was ja wie die Karotte vor der Nase dir versprochen wird, du all das und dann gehörst du dazu. Und erst recht gehörst du nicht dazu. Ja? Und da merken wir auch, da steht was anderes dahinter. Es ist auch nicht einmal die Hautfarbe oder das Aussehen. Wenn ich will, finde ich immer irgendetwas, um den Menschen fremder zu machen, als er ist. Und das aufzulösen geht nur, wenn wir ein radikal anderes Verständnis von Zugehörigkeit, auch würde ich sagen, in weiterer Konsequenz von österreichisch sein, ja, da sind wir beim Stichwort Staatsbürgerschaft, vor allem aber von Bürger und Bewohner dieses Landes sein. Was bedeutet diese Zugehörigkeit? Und wenn wir diese Debatte nicht führen und zu diesem anderen Verständnis kommen, dann wird dieses Integrationsparadox unaufgelöst bleiben. Und dann wird eine Person wie die Alissa, die alle Boxes getickt hat und noch mehr, möchte ich sagen, sich nie wirklich angenommen fühlen können. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz schlimme Nachricht. Darf ich sagen, auch volkswirtschaftlich, weil sie erfüllt eine massiv wichtige Funktion in diesen ganzen überlasteten Schulen. Ja? Und da sieht man, Migration verursacht ja nicht nur den Druck im Gesundheitssystem, in den Schulen und so weiter, sondern wenn wir alles richtig machen, sind das auch die zukünftigen Lehrer, die Ärzte, die Krankenschwestern und so weiter, die wiederum das System tragen. Ja? Und auch das sehen wir nicht.
Ja, genau. Ich würde mich auch eigentlich zu Alissas Kommentar schließen und sagen, dass ich heiße Xenia Harschenko. Die Österreicher sagen manchmal Harschenko. Und ja, ich bin auch eine Flüchtlinge. Freut mich sehr. Ich habe mich jetzt gerade infiltriert in die österreichische Gesellschaft, um zu wissen, zu schaffen, was eigentlich da ist und welche diese Migrationspanik hat. Und ich würde auch sagen, dass es halt nie genug ist. Und wir haben diese Ball eigentlich nicht so freiwillig gemacht, dass wir irgendwohin flüchten müssen. Und meine Hautfarbe und so weiter, ich gehöre quasi dazu, aber leider nicht. Und ich habe mir immer gedacht, dass die Sozialpsychologie, sie würden dann sagen, dass gegen diesen Vorurteilen und so weiter Kontakt eine Lösung sein könnte. Deswegen vielleicht diese Integration, sie soll beidenseitig sein. Und was mich bewundert, ist, dass diese alle Werte, die für uns Ukrainer lebenswertig sind, diese demokratischen Werte und Menschenrechte, hier, die sind so, ja, wir haben sie und wir werden sie nie verlieren, obwohl wir wissen nicht, wie lange es denn dauern wird. Und dass die letzte Jahrhundert, das war, also die letzte, Entschuldigung, 80 Jahren, das waren die einzigen 80 Jahre, wo es keine Kriege hier in der Westeuropa gab. Deswegen die Frage ist, wo sind eigentlich diese alle alten Mechanismen von Migration, die eigentlich 1000 Jahre gedauert hat, wenn die Menschen vorher auch beste Orte für das Leben schaffen wollten. Wissen Sie, was ich meine? Also die Menschen haben das 1000 Jahre gemacht und jetzt plötzlich gibt es diese Länder und jetzt machen wir das nicht. Und wie können wir dann auch mit diesen Österreichern umgehen?
Danke. Wir haben noch die anderen Fragen und wir werden nicht zu allen Fragen kommen, aber deshalb hat dieser Abend ja zwei Teile. Man kann ja dann informell weiterreden. Willst du das gleich beantworten oder die anderen beiden Fragen?
Und dann zum Letzten, ja, super. Passt und dann danke auch, dass Sie da Ihre Erfahrung teilen. Ich bekomme das ja ein bisschen mit, weil wir unter anderem jetzt nicht nur unter syrischen oder afghanischen Ankommenden, sondern auch unter ukrainischen Ankommenden einige Studien durchgeführt haben, wo sich das immer wieder zeigt. Also wo man sich die Frage stellt, jetzt ist dieser Ruf nach qualifizierter Zuwanderung so schallend laut und dann kommt so eine qualifizierte Zuwanderung quasi über Nacht zu uns, lauter junge, engagierte, sehr viele akademisch gebildete Frauen, die sich unglaublich in diese Gesellschaft einbringen wollen, mit einer Doppel- und Dreifachbelastung noch dazu, und dann passt uns erst wieder nicht, auf gut Österreichisch. Was ist da falsch gelaufen? Wie richtig hingewiesen wurde, Migration ist eine menschliche Grundkonstante, gab es schon immer. Ein Problem, könnte man jetzt sagen, wurde es da, als wir den Nationalstaat erfunden haben, die harten Grenzen, den Reisepass und natürlich auch diese Frage von Kulturalisierung, ja, und dieser Zugehörigkeit, die wir eben dann nicht wirklich beantworten konnten. Ich möchte kurz auf das eingehen, was Sie gesagt haben, der Kontakt, ja, das stimmt. Es gibt diese jahrzehntealte Kontakthypothese, die besagt, durch den persönlichen Kontakt können zumindest gewisse Vorurteile abgebaut werden. Ich bin da zwiegespalten. Das eine ist, das stimmt auf jeden Fall. Wir sehen, dass in Ländern, wo eine illiberale Demokratie wie in Ungarn herrscht und wo ein Viktor Orban massiven Zulauf bekommt, da müssen Sie einen Flüchtling schon mit der Lupe suchen und Sie werden keinen finden. Ja? Und trotzdem ist die Ablehnung da. Auf der anderen Seite, und das hat mich der Simon, aber auch andere Personen in meinem Umkreis, die FPÖ wählen, gelehrt, schwierig ist es immer, von diesem konkreten Kontakt ins Abstrakte zu kommen. Weil ein Mensch wie Simon, der hat auch sehr viele Freunde, Bekannte mit, ja, Migrationshintergrund, teilweise sogar Fluchthintergrund. Das sind alles Ausnahmen oder halt, die sind eh okay, ja. Oder die Judith ist halt auch so eine linke Childless Cat Lady, aber die ist eh okay. Aber alle, so. Und da wird nie dann, und das ist die Frage, die ich mir stelle, diese Übersetzung, wie schaffen wir das von diesen konkreten Individuen, die ihr alles sogar sehen und annehmen kann, ja. Die Übersetzung dann ins Abstrakte und zu sagen, so einen individualisierten Zugang, der nicht pauschal abwertet, sondern der differenziert, bräuchte man insgesamt. Und das passiert dann nicht, weil da wird irgendein Schalter umgelegt und dann ist es die Flüchtlingsflut, die uns überrollt, ja, der Sturm, der über uns kommt. Und das ist, glaube ich, ganz zentral.
Sind wir da bei der Medienfrage?
Das ist auch eine sehr gute Frage gewesen.
Weil das sind ja auch, es wird ja viel darüber diskutiert, dass die digitale Wende und vor allem, dass wir alle unsere eigenen, ob es jetzt KI oder selbstgewählte Facebook-Algorithmen sind, weil was ich like, wird probiert, dass diese Art von Komplexität und diese Art von Encounter einfach nicht mehr stattfindet. Ist das, und das ist ja eine große Diskussion. Was ist da deine Position? Sind die Medien schuld?
Also der Grund, warum natürlich die Rechte und die Autoritäre erkannt hat, dass es alternative Mediensysteme braucht, ist, weil sie natürlich genau von dieser Erzählung profitieren. Wir und die anderen, divide and conquer, Freund, Feind. Ja? Diese Trennung, diese Segregation, diese Spaltung, das ist genau die Strategie, die sie brauchen und die können sie am besten durch alternative Mediensysteme vorantreiben. Deshalb ist es ja für uns so wichtig, nicht in die Falle zu tappen und zu sagen, ja genau, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Da würden wir ihnen den Gefallen tun und auch noch in diese Segregierung und Spaltung einzahlen, ja, in dieses Wir und die anderen. Ich glaube, dadurch ist tatsächlich sehr, sehr viel an Migrationspanikerzählung dann möglich in diesen alternativen Mediensystemen, wo dann einerseits gewisse Fakten gar nicht mehr vordringen, wo kein Realitätscheck passiert und immer mehr Menschen dann auch sich abwenden von etablierten Medien und die natürlich als, ja, ich weiß nicht, Systemmedien oder sonst irgendwie geißeln. Und das ist schwierig, weil natürlich auch der Zugang ein ganz anderer ist. Also da werden alternative, unterschiedliche Öffentlichkeiten geschaffen. Ich darf es als kleinen Erfolg verbuchen, dass der Simon dank mir wieder mal die ZIP geschaut hat, weil ich zu sehen war. Das hat, wegen dir habe ich mir jetzt die ZIP, Benjamin. Aber ein erster Schritt war getan. Ja, hat er erkannt, okay, vielleicht hast du schon beim nächsten Mal wieder, weil es doch nicht so uninteressant war. Und das hat mich aber auch schlucken lassen, ja, weil ich mir dachte, jemand, der, wie gesagt, akademisch gebildet und so weiter ist, aber das im Bausch und Bogen ablehnt, das lässt einen natürlich schlucken. Ich habe darauf gar keine Antwort. Ich nehme das auch nur wahr als großes Problem. Ich nehme es noch stärker wahr in den sozialen Medien als ganz, ganz großes Thema. Und wo wir, glaube ich, erst zu Beginn der Entwicklung stehen, der Aufstieg der künstlichen Intelligenz und was das auch an Deepfakes hervorbringen wird. Jetzt hat man es gesehen in Vereinigten Königreich, wo ganz viele hetzerische Videos mit AI erzeugt wurden, die suggeriert haben, die Flüchtlinge würden sich über die Hotels, in denen sie untergebracht sind, beschweren oder es würde ein Sturm stattfinden auf das Parlament und was auch immer. Manchmal lacht man über diese Videos, weil man sie schon noch irgendwie als künstliche Intelligenz erkennt, aber es gibt Personen, die sie nicht so erkennen. Und vor allem, wir werden alle an diese Ästhetik immer mehr gewöhnt. Und da kommt sehr viel auf uns zu, weil Migration, das dürfen wir nicht vergessen, ist auch Kampagne. Und ich sage das deshalb auf zwei Ebenen. Es ist digitale Kampagne, diese Migrationspanik. Es ist aber auch Kampagne, und das sind wir bei den großen geopolitischen Fragen, und das ist jetzt keine Verschwörungstheorie. Ein staatlicher Akteur wie Russland engagiert sich nicht von ungefähr in vielen afrikanischen Ländern, früher über die Wagner-Truppen, jetzt über andere Akteure, und hat dort sukzessive europäische Kräfte rausgedrängt, nicht nur, weil es um Kampf um Bodenschätze, seltene Erden und so weiter geht, sondern auch, weil man Länder wie Mali, Burkina Faso, Niger destabilisieren möchte, was dort wiederum Migrationsbewegungen, vor allem von jungen Männern, Richtung Europa auslöst. Und die Ankunft dieser jungen Männer aufgrund der Migrationspanik, die passiert, führt dann wiederum zum Aufstieg rechter, rechtspopulistischer, tendenziell prorussischer Parteien. Interessanterweise Aufstieg jener Parteien, ja, die dank einer Kraft groß geworden sind, die eigentlich die Migration befördert hat. Ja, da sieht man, wie absurd das Ganze ist. Das ist auch Teil einer Kampagne, die passiert de facto durch militärische Kampagneninterventionen. Es war auch einkalkuliert im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Da war einkalkuliert, diese große Fluchtbewegung könnte Europa destabilisieren. Da haben wir eine gute Antwort gefunden, dass es nicht passiert ist, aber dennoch. Aber es ist auch dann natürlich im Bereich der digitalen Medien, der KI und so weiter, wo es gar nicht so sehr geht, dass durch russische Bots und so weiter eine klare Seite unterstützt wird. Ja, das sind teilweise auch ganz starke linke, woke Themen, die dann in den Äther und in den Diskurs gebracht werden. Es geht nur um die Destabilisierung, das Gefühl von Chaos, von Kontrollverlust, und das macht man am besten fest an Migration. Das ist das Reizthema, das sehr spalterisch wirkt, und deshalb muss ich da ordentlich reinpfeffern. Und so funktioniert natürlich dann auch diese Verbreitung der Migrationspanik. Und da spielen die Medien, glaube ich, eine wesentliche Rolle. Und letzter Punkt, man sieht leider auch, ja, sozusagen diese ganze, der Wandel des politischen Spektrums, dass auch die Mitteparteien Themen, Rhetorik, Konzepte übernommen haben, die ursprünglich von ganz rechts außen gekommen sind. Das erkenne ich schon auch teilweise in den etablierten Medien auch, wo immer öfter dann auch schon allein in der Fragestellung suggeriert wird, na, sind wir nicht so viele. Na, was machen wir denn mit den überfüllten, weiß ich nicht, Schulen, und ist das nicht? Also auch teilweise Konzepte ganz unhinterfragt, immer öfter, obwohl Kolleginnen und Kollegen und ich sehr viel dazu aufklären, immer öfter wird dennoch der Begriff illegale Migration verwendet, ja, auch im ORF oder in anderen Medien. Und das ist natürlich schon auch eine Verantwortung und Verantwortlichkeit, die etablierte Medien haben, gerade bei diesen Reizthemen genauer hinzuschauen und sich die Frage zu stellen, Moment einmal, welche Konzepte übernehme ich da unhinterfragt? Muss ich da vielleicht nicht stärker einordnen, oder muss ich da auch, Stichwort, wem biete ich eine Bühne, rote Linien einziehen?
Die letzte die Frage nach, genau, ja, nach den Geschlechter.
Nach dem Frauengebot. Genau. Also ich möchte es kurz an nix, ja. Die kurze Antwort wäre nix, ja. Stimmt so nicht, ja, weil wir wissen, Tradwives und so weiter sind dann die Kehrseite, ja. Es ist ja auch lustig, mein Simon sagt immer, er wünscht sich eine Tradwife. Wen ruft er 5-mal am Tag an und mit wem kommuniziert er die ganze Zeit mit mir? Ich bin das Gegenteil von einem Tradwife. Also irgendwas passt da ja nicht, ja. Also das ist ja eh alles so. Ich glaube, das ist aber auch ein Kernpunkt, und das zeigen ja auch Daten, die wir haben, dass tatsächlich das Wahlverhalten und dadurch auch die ideologische Einstellung vor allem von jungen Frauen und Männern immer weiter auseinandergeht. Und das ist auch ein Thema, ja, Stichwort Geschlechterverhältnisse. Junge Männer, die immer mehr von dieser Manosphere, von dieser Incel-Culture, von einem Andrew Tate abgeholt werden, von ganz seltsamen Vorstellungen von Männlichkeit. Junge Frauen, die dann eher in die andere Richtung driften. Und irgendwie müssen wir uns da auch die Frage stellen, wie kommen wir da wieder zusammen? Ja, das ist, glaube ich, ein großes Thema tatsächlich. Aber natürlich, es gibt schon auch, wir sehen es an den Republikanern, auch ein Angebot an die Frauen. Und das ist dann, das ist ja besonders paradox. Ja, ich habe es mir jetzt gedacht bei der Frau von Charlie Kirk, Erica Kirk, ja, die ganz stark eigentlich auch sich selber so darstellt wie die Antithese zum Feminismus, die aber alles, was sie in ihrem Leben geschafft hat, inklusive mehrerer College-Abschlüsse, die Tatsache, dass sie einen um 5 Jahre jüngeren Mann geheiratet hat, die Tatsache, dass sie ihre Kinder erst mit Mitte 30 bekommen hat, die Tatsache, dass sie eine erfolgreiche Unternehmerin und Gründerin ist, hat sie alles dem Feminismus zu verdanken. Sie wird aber natürlich nicht so gesehen und reflektiert. Und da ist wiederum, glaube ich, die Rechte sehr erfolgreich, in diesen Kulturkampfthemen die sehr stark aufzuladen. Und im Grunde ist es natürlich beides, könnte man sagen, zurückzuführen auf die Tatsache, dass das Patriarchat halt weiterhin so wirkmächtig ist. Die eine Ableitung wäre, feministisch zu agieren und sich und feministisch zu handeln, gleichzeitig aber zu erkennen, das geht sich alles nicht aus. Ja, ich bin gefangen in doppelt, dreifach, mehrfach Belastung. Ich darf zwar arbeiten, aber ich muss immer noch den größten Teil der Sorgearbeit übernehmen, etc. etc. Und dann aber kann man entweder sagen, okay, dann versuche ich diesen Kampf weiterzuführen und für Gleichberechtigung einzutreten. Oder aber die Tradwives, die, glaube ich, eigentlich aus der gleichen Ableitung kommen, nämlich es ist zu viel, es geht sich nicht alles aus. Und dann mache ich halt vielleicht nicht die Erwerbsarbeit und mache halt nur irgendwie die Hausarbeit. Und dann ist es zumindest wieder ein bisschen entspannender für mich, weil das Patriarchat ist einfach sehr anstrengend. Ich glaube, im Endeffekt ist geht's auch darum.
Ich weiß, es gibt ganz viele Fragen, aber wir müssen ganz langsam in Richtung Ende kommen. Ich möchte
sagen wir in der ZIP kurze Antworten, bitte. Kurze Antworten.
Kurze Antworten? Wir wollen dich ja, ich weiß, aber das ist ja der Grund. Wir wollen dir ja zuhören. Aber wirklich, ich meine, ich sag's nochmal, es ist ein Privileg, dich hier zu haben. Wir machen eine ganz kurze Runde und aber wirklich kurz und ich bitte um nochmal kurze Fragen. Tanja, hast du das Mikro? Ja, ja, super.
Ganz kurz. Ich entnehme aus den Medien, Sie haben ein Gutachten für das AMS gemacht, ja. Und der Zugang zum Arbeitsmarkt und beziehungsweise die Position auf dem Arbeitsmarkt ist natürlich eines der Kernprobleme, also der Migration. Ja. Meine Frage wäre, was sind die Eckpunkte, die Sie also in diesem Gutachten behandeln?
Wunderbar. Also die Frage AMS generell, also Arbeitsmarkt.
200 Seiten, ich sag's dir nur, Matti. Gell?
Wir brauchen den Elevator-Pitch. Da war noch eine Hand, gleich daneben. Ja?
Ja, ich kann einfach nicht verstehen, wie sich irgendjemand die Welt von gestern zurückwünschen kann, um Zweig zu zitieren, weil Wien war in den 1970er, 80er und 90er Jahren sowas von eine tote, uninteressante, konservative und einfach extrem langweilige Stadt. Wie kann sich jemand das zurückwünschen? Ich bin seit 10 Jahren ehrenamtlicher Deutschlehrer für den österreichischen Integrationsfonds, das Flüchtlingsnetzwerk. Und ich habe in diesen 10 Jahren so viele interessante, liebenswerte, neugierige, spannende Menschen aus Syrien, Ukraine und anderen Ländern kennengelernt. Das möchte ich einfach nicht mehr missen.
Aber wie überzeugen wir Simon von dieser Position? Hier ist noch eine letzte, Daniel. Ach so, okay, gut. Wir machen 3 Fragen. Es geht leider nicht alles. Ja.
Hallo, Gratulation zu deinem neuen Buch. Es ist immer halt für mich eine große Freude, wenn ich erfahre, dass ein neues Buch von dir rauskommt, weil ich mich immer durch dich so vertreten fühle. Ich habe eine ganz kurze Frage, und nämlich, dass eine gelungene Integration zu Konflikten führt und zu Kritik und Debatten, aber auch nicht gelungene Integration. Heißt das dann, dass wir in einem dauerhaften dann Konflikt bleiben müssen, oder... Wie ist deine Einschätzung?
Das führt auch schon zu meiner letzten Frage. Beginnen wir vielleicht mit dem Arbeitsmarkt und deinen 200-Seiten-Analyse. Und dann vielleicht können wir in Richtung Ende, gib uns irgendwelche Hoffnung, aber zuerst einmal der Arbeitsmarkt.
Also ich kann jetzt nur ein paar Spotlights rausnehmen. Ich nehme jetzt nicht die Executive Summary, ich nehme die besonders interessanten Punkte, ja, weil wir sind schon in der Abendveranstaltung. Also ein interessanter Punkt war zum Beispiel, dass die Geflüchteten, wir haben Geflüchtete befragt, aber auch Experten des AMS befragt, wir haben große Datensätze des AMS exklusiv zur Auswertung bekommen, etc. etc. Dem Dominik Knepp hat die Studie trotzdem nicht gefallen, darf ich sagen, aber kann nicht alle glücklich machen. Ja? Aber jedenfalls war ein interessanter Punkt, dass viele Geflüchtete in diesen Fokusgruppen und Interviews gesagt haben, wir hätten gerne mehr Kontakt zu Österreichern, weil wir müssen ja das Deutsch, das wir in den Deutschkursen beigebracht bekommen, üben. Aber nur mit uns redet niemand. Es ist interessant, ja, weil wir fordern immer ein, die müssen sich integrieren, die müssen sich einfügen in die Gesellschaft, die müssen Deutsch lernen. Nur die haben das Gefühl, ich kann mich nirgends einfügen, weil da ist nichts, wo ich mich einfügen kann. Die Österreicher reden nichts mit mir. Das fand ich interessant als Ableitung, ja. Da ging es auch ein bisschen darum, Deutschkurs, haben wir auch ein paar Themen gefunden, wo man noch sozusagen nachschärfen könnte, aber schön und gut. Nur die Sprachpraxis brauche ich, und die habe ich dann halt nicht, wenn ich, und darf ich sagen, segregiert lebe oder leben muss. Ja, das ist ein wichtiger Befund gewesen. Wir haben auch gefunden, und da zeigt sich jetzt diese größere Schleife, wie kurzsichtig die europäische Migrationspolitik in den letzten Jahren und Jahrzehnten war, weil wir haben gedacht, wir halten uns das Problem schön vom Leib, indem wir im Jahr 2016 ein Abkommen mit der Türkei schließen und dort
fast 4 Millionen syrische Geflüchtete hin auslagern. Wir zahlen denen über 6 Milliarden europäisches Steuergeld, unser aller Geld, damit die Türkei die Flüchtlinge dort versorgt, den Kindern Bildungszugang bietet, etc. etc. Ja, das hat einige wenige Monate, fast nur Jahre gehalten, bis dann erstens mal herausgestellt sich hat, dass dieser Arbeitsmarktzugang nicht immer gegeben war, dass die türkische Bevölkerung, weil das so rasch und mit wenig Verteilungskonzept im Hintergrund passiert ist, überfordert war damit, weil es da auch keine Integrationsmaßnahmen gab, weil viele Kinder nicht die Schule besuchen konnten und so weiter. Und irgendwann einmal ist dann ein sehr großer Anteil jener Menschen, die wir zuerst für viel Geld dort untergebracht haben, nach Österreich gekommen. Das war ab dem Jahr 2022. Da haben wir übrigens an Ende des Jahres mehr Asylanträge verzeichnet als im sogenannten Rekordjahr 2015. Nur war das weniger medial präsent. Und diese Menschen, und das hat unsere Studie zutage gefördert, die haben eigentlich einen wesentlich höheren Integrationsbedarf und die bedeuten auch wesentlich mehr Investition seitens des Aufnahmeland Österreichs, weil die eben mit einem ganzen Rucksack an Themen hierher kommen, den sie eigentlich angehäuft haben, diesen Rucksack in der Türkei. Weil sie dort erstens mal keinen Bildungszugang hatten, viele junge Erwachsene, die jetzt kommen, nicht einmal in der Erstsprache alphabetisiert sind, oft sehr fragmentierte Bildungsbiografien, fragmentierte Erwerbsbiografien, nur Gelegenheitsjobs und auch teilweise massive ökonomische Deprivation bis hin auch zu Gewalterfahrungen, Entführungen und so weiter gemacht haben. Und mit diesem ganzen Backerl kommen die jetzt her und die sollen wir quasi über Nacht, weil das ist ja gefordert, auch möglichst rasch, in den Arbeitsmarkt, in ein System wie das österreichische integrieren. Das ist eigentlich mehr Integrationsaufgabe als bei jenen, die 2015 gekommen sind, die meistens direkt aus Syrien zu uns gekommen sind. Und Syrien hatte bis vor Ausbruch des Krieges die höchste Alphabetisierungsquote in der gesamten Region und eigentlich ein gut ausgebildetes Bildungssystem. Das ist jetzt alles weg, ja. Damit will ich sagen, großes Argument, wir haben uns mit einiger zeitlicher Verzögerung eigentlich mehr Integrationsprobleme geschaffen, als wir uns vom Leib gehalten haben. Und das ist auch ein Plädoyer für eine nachhaltige, erstens mal europäische Migrations- und Integrationspolitik, aber natürlich auch, das heißt jetzt nicht, dass wir sagen, na gut, die Leute sollen halt dann schauen, was bleiben. Ja, man wird investieren müssen. Da ist das große Problem, dass nicht nur das AMS, sondern alle öffentlichen Stellen wissen, sie können nicht mehr Geld fordern, weil Sparzwang und Budgetkürzungen, sondern sie müssen mit den Mitteln, die sie haben, auskommen. Und das wird schwierig werden, weil wir wissen, das sind vor allem junge Menschen, die sehr lange dem Arbeitsmarkt potenziell zur Verfügung stehen. Und die Alternative zur Erwerbstätigkeit ist natürlich die Sozialhilfe. Ja, und das ist eigentlich noch teurer, muss man sagen. Also ich habe jetzt nur ein Spotlight herausgenommen, aber das hat sich einfach gezeigt in dieser Erhebung, wie kurzsichtig das Ganze war. Wir können dann gern noch zu den anderen Dingen sprechen. Dann war noch
eine. Naja, wir sind jetzt schon am Ende. Für mich letzte Frage. Die Frage war, ist das eine Spirale, die nie enden kann? Ja. Und ich möchte die Frage auch aufnehmen und also die Spirale wieder und machen wir es, weil es geht halt hier auch um Simon. Ja. Was müsste passieren, dass Simon seine Position ändert? Oder ist das hoffnungslos? Ich meine, deine Analysen sind so überzeugend und aber natürlich sehr dystopisch.
Aha. Also ich würde jetzt kurz antworten: Gibt's mir noch ein Jahr mit ihm? Vielleicht. Also ich habe schon. Ich würde es ganz basal ansetzen. Ja, das, was ich versuche zu bieten oder das, glaube ich, was ein Startpunkt ist, ist Beziehung statt Betroffenheit. Ja, das, oder man kann auch sagen, eine Selbstreflexion statt einer Selbstgewissheit, nämlich auf beiden Ebenen. Und ich merke ja schon, dass diese Zubewegung auch von seiner Seite passiert. Ich finde es nur anmaßend von mir selber zu sagen, und das wird bedeuten, dass er in einigen Jahren anders wählt. Ich glaube, da überschätzt man auch die Wirkungsmacht und die Handlungsmacht, die man als Einzelner hat.
Meine Frage zielt natürlich darauf an, weil erstmal wollen wir von dir lernen und natürlich geht es darum, aus dieser so präzise geschilderten, analysierten Position auch Generelles abzuleiten, wie wir alle dann tun können.
Lass mich vielleicht anders mehr antworten. Ich glaube, der Simon ist das eine. Ja, das ist sozusagen das, was sie auf der individuellen Ebene tun können. Und Das ist jetzt natürlich eine höchstpersönliche Entscheidung, die jeder treffen muss. Will ich mir das antun, will ich mir das nicht antun? Und ich möchte ehrlicherweise sagen, da kommen ja viele andere Kriterien auch hinzu. Ja. Ja? Also ich muss ja sozusagen den Mensch in der Ganzheit sehen und finde ich Gemeinsamkeiten, die vielleicht das Trennende, das eindeutig da ist, auch ein bisschen überleuchten können in manchen Situationen. Ich glaube aber nicht, dass die Lösung ist, dort stehen zu bleiben und jetzt im bisschen übertragenen Sinne rauszugehen, den nächstbesten FPÖ-Wähler zu umarmen und zu hoffen, dass sich dann die autoritäre Wende abwenden lässt. Das wird nicht passieren.
Schade, das war ein gutes Rezept gewesen.
Es gibt aber andere Dinge, die ich sagen kann. Und einerseits ist ganz wichtig, und das zeigen große Studien zur Effektivität und Wirksamkeit zivilgesellschaftlicher Bewegungen und Protestbewegungen. Vor allem, wenn es darum geht, Regime zu ändern oder einen Regimesturz umgekehrt zu verhindern. Die amerikanische Politikwissenschaftlerin Erica Chenoweth, die hat eine Datenbank erstellt mit fast 200 zivilgesellschaftlichen Bewegungen weltweit über Jahre hinweg und hat sich angeschaut, wann sind solche Bewegungen besonders erfolgreich. Und da kann man einiges ableiten, was man selber umsetzen könnte. Erstens einmal sind die Bewegungen erfolgreich im Umsetzen ihrer Ziele, die besonders breite, auch ungewöhnliche Allianzen bilden können. Wir haben da in Österreich sogar gute Beispiele. Ich denke an die Besetzung der Hainburger Au, ja, zum Beispiel, oder auch das Lichtermeer am Heldenplatz. Das war dann nicht nur eine linksradikale Gruppe von, im Fall der Hainburger Au, Bäume umarmen oder irgendwie so Öko-Freaks, sondern das ist eine breite Allianz, wo sich die Kirchen, die Religionsgemeinschaften angeschlossen haben, die Medien, die Kronenzeitung wichtig. Eigentlich fast alle Parteien haben mitgemacht. Und das war natürlich dadurch eine Bewegung in der Breite, die anschlussfähig war, weil sie friedfertig war, nicht gewaltvoll, aber die durch diese Power in Numbers auch wirklich diese Kraft entfalten konnte. Das ist eine wichtige Ableitung. Und da darf man nicht davor zurückschreiten, diese Allianzen zu bilden. Ich möchte ein Beispiel nennen, das für mich vielleicht als Abschluss wirklich schön ist, und das ist eine Studie, die ich vor kurzem gelesen habe, warum war der Widerstand gegen den Nationalsozialismus in der Stadt Berlin so erfolgreich und konnte so vielen jüdischen und anderen Mitbürgern das Leben retten, weil sich dort, das ist wirklich wahr, das wurde empirisch nachgewiesen von einem Historiker, die Kommunisten mit den Großindustriellen, mit den Kirchenvätern zusammengetan haben. Das sind drei Gruppen, die sich in Normalzeiten Spinnefeind gegenüberstehen. Und was dort gelungen ist, ist, jeder hat seine eigene Stärke eingebracht und dadurch die Schwächen und Defizite des anderen übertüncht oder sozusagen ausgeglichen. Ja? Die Kirchenväter haben den seriösen Anstrich gegeben. Da hat keiner vermutet, dass in der Kirche irgendwer versteckt wird oder weggeschmuggelt wird. Die Großindustriellen haben das Geld gebracht und die Kommunisten wussten, wie man die Flugblätter druckt, wie man sich im Untergrund organisiert, wie man die Leute außer Landes bringt und so weiter. Die hätten, wie gesagt, normalerweise alle nicht miteinander kommuniziert. Ja? Die wären genau in dieses Wir und die anderen und klein, klein und in Polarisierung und Spaltung gegangen. Das ist das, was die Rechtspopulisten jetzt von uns wollen, dass wir in die Spaltung gehen, in die Polarisierung, dass wir uns in unsere Echokammern drängen lassen. Und da war die Gegenbewegung. Zugegebenerweise, die hatten es leichter, die hatten keine Sozialmedien etc. etc., aber da ist viel gelungen. Und diese Ableitung, und da komme ich dann doch zum Simon zurück, ist halt die Frage, wie schaffen wir es, diesen spalterischen Tendenzen was entgegenzusetzen, indem wir eben auch diese ungewöhnlichen Allianzen schließen und vor allem dann auch in die Effektivität bringen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich, um zu verstehen, wo denn ein Hebel sein könnte, um überhaupt mal zu beginnen, dem was entgegenzusetzen.
Danke. Danke für dieses wunderbare Schlusswort. Danke für alles, was du tust. Es ist also Wahnsinn, großartig. Wie gesagt, der Abend geht jetzt noch weiter. Wir werden einen kleinen Tisch hier aufbauen, damit du die Bücher signieren kannst, so dass gewünscht wird. Und ich bedanke mich fürs Kommen. Bleiben Sie dem Wien-Museum gewogen. Wir haben zwar nicht jeden Abend so spannende Dinge wie heute, aber immer mal wieder. Und das nächste Mal, wenn Judiths nächstes Buch herauskommt, und ich hoffe, du wirst es wieder hier präsentieren. Danke, dass du bist, wie du bist und was du hier tust. Und danke fürs Kommen und bis bald.
Danke, lieber Max.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen der MA7 der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt.
Podcastwerkstatt.